Radio 3. Lebenswelten.
Wir sehen genauso dieses immense Leid im Gazastreifen und diese unglaublichen Opferzahlen und auch die Kriegsverbrechen, die dort stattfinden, und man muss sie auch so nennen dürfen.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass man die Palästinenser liebt, weil sie einem erlauben, die Juden zu hassen.
Ich wurde mal gefragt, wieso ich nicht mit Israel stehe. Ich stehe mit keiner Nation, ich kniee mit den Opfern. Dort bei den Menschen, die schreien, dort in den Trümmern, dort bei den vergessenen Geiseln, dort finden wir Christus.
Man kann christlichen Glauben nicht ausdrücken ohne Bezug zum Judentum, und entsprechend gilt unsere erste logische Solidarität immer wieder Jüdinnen und Juden.
Es ist was Christliches, dass wir für die Leute, die keine Stimme haben, sprechen sollten. Das sehe ich leider in den Kirchen nicht. Bisher kam keine Solidarität.
Pro-jüdisch oder pro-palästinensisch? Christliche Grabenkämpfe im Nahostkonflikt. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Israel wird seit dem frühen Morgen massiv von der radikal-islamischen Hamas angegriffen. Militante Kämpfer der Terrororganisation drangen auf israelisches Staatsgebiet vor. Das israelische Militär reagierte mit Gegenschlägen.
Bei dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel kommen rund 1140 Menschen ums Leben. Der größte Massenmord an Juden seit dem Holocaust. Mehr als 250 werden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Die Kirchen reagieren eindeutig auf den Terrorangriff. Bei einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor am 22. Oktober erklärte die damalige Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus:
Es gibt kein Vertun. Massenmord ist Gottlosigkeit. Antisemitismus ist Gotteslästerung. Es gibt keine Rechtfertigung für Judenhass. Und jeder Versuch, das Massaker vom 7. Oktober zu relativieren, ist Antisemitismus. Liebe jüdische Geschwister, ich gebe euch mein Wort und ich versichere euch, unser Platz ist an eurer Seite.
Auch die katholische Kirche verurteilt das Massaker. Michael Gerber, Bischof in Fulda, erklärt für die Deutsche Bischofskonferenz:
Gerade deshalb müssen wir heute an der Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger der Juden weltweit stehen, wenn sie in Israel brutal attackiert werden und erschreckenderweise eben auch bei uns erneut in Bedrängnis geraten. Wir sagen heute, sie sind unsere älteren Geschwister im Glauben. Ihnen gilt unsere Solidarität und unser Gebet.
Nach dem Terrorangriff hatte Israel zunächst die Blockade des Gazastreifens verschärft und Ziele mit der Luftwaffe angegriffen. Ende Oktober 2023 startete eine massive Bodenoffensive. Seitdem sind über 40.000 Menschen im Gazastreifen getötet worden, 95.000 verletzt. Nach UNO-Angaben machen Frauen und Kinder 2/3 der Getöteten aus. In den vergangenen 12 Monaten hat man von den Kirchen Warnungen vor wachsendem Antisemitismus und Klagen über das Leid der Betroffenen gehört. Aber darüber hinaus herrschte meist Schweigen.
Da würde ich auch von meiner eigenen Kirche sehr viel mehr erwarten, als sie das eigentlich tut.
Sagt der katholische Theologe Rainer Zimmer-Winkel, Leiter des Berliner Aphorisma-Verlages. Der 63-Jährige, der mit seinem grauen Vollbart an Karl Marx erinnert, engagiert sich seit Jahrzehnten im israelisch-palästinensischen Dialog.
Überall da, wo Menschen leiden, gilt es, das Leiden zu beenden, die Gewalt zu minimieren. Und das muss dann unter Umständen auch heißen, stärkere, klarere, deutlichere Worte als nur in Watte eingepackte diplomatische oder gar theologisch verschraubte Erklärungen, die nur ein bestimmter theologischer Insiderkreis noch versteht.
Christian Stäblein ist Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, kurz EKBO.
Zunächst einmal haben wir es mit einem mindestens nach der Shoah nie mehr dagewesenen offenen Antisemitismus in unserem Land zu tun, in schrecklichster Weise. Und dessen müssen wir gewahr werden. Wir erleben ja Antisemitismus sowohl unter islamistischen Traditionen und sozusagen Auswüchsen. Wir erleben ihn aber auch in schrecklicher Weise unter rechtspopulistischen Auswüchsen. Wir erleben ihn aber auch in einer neuen Weise sozusagen unter linken Intellektuellen.
Katja Dorothea Buck vermisst bei vielen Kirchenleitenden eine Empathie für das Leiden der Palästinenser. Die Religionswissenschaftlerin befasst sich seit langem mit dem Nahostkonflikt. Über dieses Thema spricht sie auch in Kirchengemeinden.
Und da ist ein ganz großes Bedürfnis eigentlich da, dass von Kirchenleitenden auch eine, ich sag jetzt mal, eine Guidance kommt, mal eine Stellungnahme kommt, wo vielleicht beide wirklich in den Blick genommen werden, auch empathisch in den Blick genommen werden. Und dieses laute Schweigen, ja, wird immer lauter und je schwieriger es in Gaza ist und auch im Westjordanland und insgesamt in Israel-Palästina.
Angesichts der historischen Verantwortung Deutschlands sei es natürlich schwer, einerseits solidarisch mit Israel zu sein.
Und dann aber trotzdem das andere in den Blick zu nehmen. Nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und da nehme ich einfach eine ganz große Zurückhaltung da und manchmal auch, ich würde fast sagen, eine Angst, sich zu äußern und falsch verstanden zu werden und dann in die, ich sage jetzt mal, Mühle des Antisemitismusvorwurfs hineingeworfen zu werden.
Die Religionswissenschaftlerin beobachtet eine fatale Entwicklung seit dem 7. Oktober.
Also auf der einen Seite steigen die antisemitischen Vorfälle. Auf der anderen Seite ist sozusagen die Möglichkeit, das ist vielleicht auch so ein Reflex aus der Hilflosigkeit heraus, wird versucht, alles das, was in diese Richtung gehen könnte, schon mal gleich zum Schweigen zu bringen. Das ist dann diese sogenannte Antisemitismuskeule. Weil wer einmal diesen Vorwurf am Hacken hat, kriegt ihn nicht mehr los.
Also ich halte das für eine eigentlich übertriebene und eine überzogene Reaktion auf die Tatsache, dass Kritik an Israel auch manchmal eine Gegenkritik bekommt.
Pfarrer Friedhelm Pieper ist evangelischer Präsident des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit.
Israel wird kritisiert, Land auf, Land ab, an jedem Tag in der ganzen Presse, in der ganzen Welt. Es ist ja nicht so, als wenn es keine Kritik an Israel gäbe. Aber manchmal ist diese Kritik einseitig und dann kriegt sie eine Gegenkritik. Und dann kriegen wir diese Reaktion, man darf hier gar nichts sagen. Ich halte das für eine Überreaktion. Die These, dass man Israel in Deutschland nicht kritisieren darf, halte ich für Unsinn.
Doch wann ist Israel-Kritik überzogen? Wann ist sie angemessen? Stephen Luckis ist im Libanon geboren, musste mit seiner Familie während des Bürgerkriegs nach Australien fliehen, war Theologieprofessor in Taiwan. Heute ist der in der weltweiten Ökumene engagierte 51-jährige Pfarrer in Pforzheim. Er drängt auf einen differenzierten Umgang mit dem Begriff Antisemitismus.
Was ich sehr enttäuschend und gefährlich finde, sind Gruppen, die das Wort Antisemitismus willkürlich und schwammig rumwerfen und es dabei entkräften. Der Hass gegen jüdische Menschen, egal wo und wie sie leben, ist klare Judenfeindlichkeit, die wir alle ablehnen müssen. Aber die berechtigte Kritik an politische und auch religiöse Vertreter, die Gewalt, Hass und Tod predigen, ist nicht antisemitisch.
Yarab Asalami, O Gott des Friedens, heißt ein arabisches christliches Lied, das zum Weltgebetstag der Frauen 2024 gesungen wurde. Doch statt Frieden gab es Zoff. Unter den deutschen Christinnen und Christen und mit den Christinnen in Palästina. Jedes Jahr richtet ein anderes Land den Weltgebetstag der Frauen aus, der am ersten Freitag im März gefeiert wird. Welches? Das wird schon Jahre vorher festgelegt. 2024 waren die palästinensischen Christinnen für die Gestaltung des Gottesdienstes zuständig. Dabei sollten auch Erfahrungsberichte aus ihrem Alltag einfließen. Doch nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober gab es heftige Kritik an dem Gottesdienstentwurf der palästinensischen Christinnen bis hin zum Vorwurf des Antisemitismus.
Unsere Hauptkritik lag daran, dass wir in den Materialien ein sehr einseitiges Israel-Bild wiedergefunden haben. Israel wird als Hauptverantwortlicher für den Nahostkonflikt dargestellt,
sagt Friedhelm Pieper vom Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Er bemängelt auch, dass der Entwurf der palästinensischen Frauen die jüdischen Wurzeln des Christentums unterschlagen habe.
Die Liturgie aus Palästina macht ja deutlich, dass es hier eine Liturgie ist aus dem Ursprungsland des Christentums. Palästina als Wiege des Christentums. Nun haben wir ja aber doch in den vielen Jahren gelernt, dass diese Formel ein bisschen reduziert darstellt, was eigentlich die Wiege des Christentums ist. Die Wiege des Christentums ist nicht das Land Palästina an sich, sondern vor allen Dingen auch das Judentum. Und es ist halt auffällig, dass in der Liturgie dieser Kontext komplett unerwähnt bleibt.
Für Empörung sorgte auch das Titelbild und Plakat des Weltgebetstags. Drei Frauen sitzen unter einem Olivenbaum. Sie tragen kleine Schlüssel als Ohrringe und an der Halskette. Symbol für ihre Häuser, aus denen die Palästinenser durch die Israelis vertrieben wurden. Im Haar und in den Händen haben die Frauen rote Mohnblüten. Für den Theologen Günther Thomas sind das ganz klar antisemitische Symbole. Ohne die palästinensische Künstlerin, die in Hannover lebt, wenigstens selbst zu fragen, wie ihr Bild zu verstehen ist, wirft er den verantwortlichen Frauen des Deutschen Komitees vor,
dass man nicht sah, dass dieses Bild, was verwendet wurde, mit dem sogenannten palästinensischen Klatschmon als blutiges Zeichen der Märtyrer. Also dass diese furchtbare Blut-und-Boden-Ideologie nicht früher erkannt wurde, das ist das eigentlich Bedauerliche. Und dass man nicht sofort nach dem 7. Oktober den Stecker gezogen hat und gesagt hat, wir müssen gründlich neu nachdenken, das ist doch sehr betrüblich.
Das Deutsche Weltgebetstagskomitee hat auf den Druck reagiert. Das Plakat wurde eingestampft, Änderungen und Ergänzungen in den Texten vorgenommen. Pfarrerin Sally Azar ist Leiterin des Palästinensischen Komitees des Weltgebetstages. Die Gottesdienstordnung der Palästinenserinnen war längst fertig, als von deutscher Seite plötzlich Bedenken angemeldet und Änderungen verlangt wurden. Etwa wenn die Erfahrungsberichte der Frauen Hinweise auf die israelische Besatzung des Westjordanlandes enthielten. Manche Bearbeitung der Texte der palästinensischen Frauen durch das Deutsche Komitee empfand Sally Azar als übergriffig.
Für uns war es so, dass jemand uns sagt, was da gemacht werden sollte. Und das war, was die Palästinenserinnen hier das auch gesagt haben. Niemand kann uns sagen, was wir in unserer Liturgie sagen oder wo es einfach rein interpretiert wird.
Es gab sehr, sehr heftige und sehr traurige Aussagen von Seiten der Kirchen in Nahost, dass sie von Deutschland im Stich gelassen werden. Und das wurde gut übertragen. Der Weltgebetstag, der ansonsten von den verfassten Kirchen nicht unbedingt im Mittelpunkt des Hauptinteresses steht, wurde eigentlich zur Plattform für diese Auseinandersetzungen.
Das Deutsche Komitee des Weltgebetstages und seine Vorsitzende Brunhilde Reiser saßen zwischen allen Stühlen. Der Konflikt polarisiert, auch in den Kirchen. Geistliche wie Stephen Luckes werden aufgefordert, sich klar zu positionieren.
Ich erinnere mich an einen Gottesdienst, in dem eine Frau mich kritisierte, weil ich nicht ausdrücklich für die Nation Israel gebetet habe. Für sie war ein Gebet für alle Opfer des Krieges nicht genug. Also da müsste ich erklären, dass Nationen und Nationalismus in der Kirche nichts zu suchen haben.
Unsere Mitgliedsgesellschaften vor Ort, die erfahren schon auch Angriffe,
sagt Pfarrer Friedhelm Pieper vom Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit.
Ich erinnere zum Beispiel eine Solidaritätsaktion für die Geisel der Hamas in der Kölner Innenstadt, wo unsere Mitgliedsorganisation vor Ort von Gegendemonstranten als Kindermörder niedergebrüllt wurden.
In den Kirchen halten viele mit ihrer Meinung hinter dem Berg, aus Sorge, falsch verstanden werden zu können. Eine Interviewanfrage an die EKD wurde abgelehnt. Niemand aus der Leitung will sich offenbar zu dem Thema äußern. Das öffentliche Reden fällt schwer, sagt auch der evangelische Pfarrer Gregor Hoberg. Vor seinem Wechsel an die Potsdamer Nikolaikirche war er der Pfarrer des House of One. Als Vorbilder für interreligiöse Zusammenarbeit hielten er, der Rabbiner und der Imam regelmäßig öffentliche Friedensgebete ab.
Was die Sache ein bisschen erschwert, ist, dass in der Wahrnehmung vieler Muslime, aber nicht nur, auch ich kenne es auch aus den christlichen Gemeinden, dass es auf politischer und gesellschaftlicher Ebene so ein Übergewicht gibt im Blick auf das Verständnis für Israel in der jetzigen Situation. Und die Menschen empfinden, dass es nicht mehr zusammenpasst mit dem Furchtbaren, was im Gaza passiert. Es gibt da so eine Diskursblockade oder so eine Blockade, darüber offen zu sprechen, weil die ganze Debatte vergiftet ist und emotionalisiert ist.
Zum einen ist auch der evangelischen Kirche die Staatsräson gegenüber Israel wegen der Shoah nicht fremd. Es gibt aber noch einen anderen Grund, eher für Israel Partei zu ergreifen als für die Palästinenser, meint Bischof Christian Stäblein.
Man kann christlichen Glauben nicht ausdrücken ohne Bezug zum Judentum, und entsprechend gilt unsere erste logische Solidarität immer wieder Jüdinnen und Juden. Das gehört zum Glauben, gerade auch nach unserer Geschichte dazu. Und deswegen sagen wir so deutlich, Antisemitismus ist Gotteslästerung. Kirchen, die nicht für Israel schreien, sind in diesem Sinne sozusagen immer an dem, was das Wesen von Kirche ausmacht, vorbei.
Doch angesichts des Leids im Gazastreifen ist die Solidarität mit dem jüdischen Volk für Pfarrer Gregor Hoberg nur die eine Seite der Medaille.
Gerade auch, wenn man ein Freund des Judentums ist und Israels, gerade dann ist es doch wichtig zu sagen, lieber Freund, was hier gerade passiert in Israel, das geht einfach so nicht. Das sind Verbrechen, die muss man beim Namen nennen. Und die Regierung ist eine rechte Regierung. Eine Regierung, die so handelt wie gerade jetzt, die da kein Maß mehr findet in dieser Kriegssituation. Ein klares Wort von christlicher Seite, auch von den christlichen Kirchen in Berlin und in Deutschland, wäre da sehr, sehr wohltuend und wünschenswert.
In Israel und Palästina leben noch rund 180.000 Menschen, die sich zum Christentum bekennen.
Bisher kam keine Solidarität.
Sally Azar, erste Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, hat ihre praktische Ausbildung als Vikarin in der Berliner Landeskirche erhalten. Christian Stäblein, Bischof der EGPO, sagt, es habe Gespräche mit der palästinensisch-lutherischen Kirche im Heiligen Land gegeben.
Insofern ist es völlig klar, dass wir auch immer wieder in der Gemeinschaft mit den Christinnen und Christen dort stehen und dass wir gemeinsam in diesem Austausch auch sehr deutlich machen, warum es für uns entscheidend ist, auch unsere Solidarität mit Israel und unser unverbrüchliches an der Seite stehen mit Jüdinnen und Juden immer wieder zum Ausdruck zu bringen.
Die junge Pfarrerin würde sich wünschen, dass die Kirchen in Deutschland auch an der Seite der palästinensischen Christinnen und Christen stehen.
Es ist was Christliches. Es ist, was wir für den Nächsten machen müssen. Was wir als Christen in unser Glaube, was Jesus auch uns sagt, dass wir für die Leute, die keine Stimme haben, sprechen sollten. Das ist, was ich sehe. Und das sehe ich leider in den Kirchen nicht. Wo wir als kleine Kirchen hier sind, als Christinnen, die hier auch leben und auch in Gaza, wo die Menschen sich verlassen fühlen, haben wir gedacht, okay, dass die Kirchen zumindest mit uns stehen. Und ich hoffe, dass die sich mehr dazu zu uns wenden, zu uns auch fragen, wie es uns geht.
Es dürfe aber auch nicht vergessen werden, was den Krieg ausgelöst habe, sagt Christian Stäblein.
Es gehört dann auch dazu, die Verantwortlichkeiten zu benennen. Und die Verantwortung liegt an dieser Stelle eben auch dafür ganz stark bei der Hamas.
Auch der Bochumer Theologieprofessor Günther Thomas weiß um das Leiden der Palästinenser.
Sie sind Opfer, sie leiden. Unstrittig. Wer wollte das bestreiten? Es wären Zyniker. Nur auf der anderen Seite, sie haben sich auch selber reinmanövriert. Und ich denke, der 7. Oktober hat gezeigt, dass zumindest die Palästinenser, die Hamas unterstützen, keine Zwei-Staaten-Lösung wollen.
Ich finde solche parteiisches Denken auch ziemlich gefährlich,
sagt der im Libanon geborene Pfarrer Stephen Luckis.
Für mich als Christ kann ich mich nicht mit der einen oder der anderen politischen Seite verbinden. Ich wurde mal gefragt, wieso ich nicht mit Israel stehe. Und ich kann nur ständig wiederholen, ich stehe mit keiner Nation, ich knie mit den Opfern. Dort bei den Menschen, die schreien und kaum am Leben sind, dort in den Trümmern, dort bei den vergessenen Geiseln, dort finden wir Christus. Und dort muss ich auch sein, mit allen, glaube ich, die den Namen Christi tragen.
Eine besondere Nähe zu Israel sehen die Kirchen in Deutschland nicht nur darin begründet, dass das Christentum aus dem Judentum entstanden ist, sondern auch in Passagen der Bibel, in der von dem auserwählten Volk Gottes die Rede ist.
Denn ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt.
Das ist ja im Grunde genommen so ein Kernkonzept, das eine Rolle spielt bei der Neuaufstellung der Kirchen gegenüber dem Judentum.
Nach dem Holocaust haben die evangelischen Kirchen in Deutschland 35 Jahre gebraucht, bis sie ihr Verhältnis zum Judentum langsam vom alten Antijudaismus befreiten. Friedhelm Pieper vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit.
Ein Kernpunkt ist die Anerkennung der Gültigkeit des Bundes. Das heißt, die Kirchen in Deutschland anerkennen, dass das Judentum eine eigenständige Beziehung zu Gott hat. Und das hat natürlich theologische Konsequenzen. Daraus muss eigentlich ein Kirchenbegriff erfolgen, in dem deutlich wird, dass wir als Kirchen vor Gott nicht alleine stehen. Da steht schon das jüdische Volk. Es ist sozusagen eine Theologie des Raumgebens. Wir haben die Verantwortung, in unserer Theologie dem jüdischen Volk Raum zu geben.
Raum geben? Bedeutet das auch quasi eine göttliche Landverteilung?
All das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit.
Diese Zusage soll Gott Abraham gegeben haben. So steht es im ersten Buch Mose. Und auch an anderen Stellen der Bibel findet sich eine Art Landzusage Gottes. Aber lässt sich aus der Religion ein realer Anspruch des jüdischen Volkes auf das Land zwischen Jordan und dem Mittelmeer, dem Libanon und dem Sinai ableiten und begründen? Der Theologieprofessor Günther Thomas.
Die große, ja, die überwiegende Mehrzahl der Juden sagen, das Land gehört mit zu dem, was wir als Juden zusätzlich zur Tora, zusätzlich zum Bund, in der Tat in unserer Gottesgeschichte erhalten haben. Das ist eine ziemlich verrückte Sache für uns heute, dass wir sagen, also dieses Land ist Teil einer Gottesgeschichte. Aber wir müssen als Christen sagen, ja, das ist der Baum, in den wir eingepflanzt sind als Christen.
Was aber nicht bedeutet, dass man biblische Aussagen, die in einem bestimmten historischen Kontext niedergeschrieben wurden, eins zu eins ins 21. Jahrhundert übertragen könne. Der evangelische Pfarrer Stephen Luckis hält nichts von einer biblischen Begründung des Staates Israel.
Begriffe wie auserwählt oder Volk Gottes sind meines Erachtens gar nicht hilfreich und sogar höchst gefährlich, weil sie letztendlich leere Begriffe sind. Begriffe, die manche dann einen fragwürdigen moralischen Wert geben wollen. Da bin ich wirklich sehr nervös über solche Begriffe, über solche Rede.
Der Slogan »From the river to the sea, Palestine will be free« steht in Deutschland quasi auf dem Index, da er so verstanden werden kann, dass zwischen Jordan und Mittelmeer kein Platz für einen Staat Israel sei. Dieser Satz hat mittlerweile zu Hunderten von Ermittlungsverfahren geführt. Doch auf beiden Seiten des Nahostkonfliktes bestehen religiöse Hardliner auf Maximalforderungen. Auch Netanjahus Ende 2022 gebildete Regierung schrieb in ihr Programm:
Das jüdische Volk hat ein exklusives und unerschütterliches Recht auf alle Gebiete von Eretz Israel.
Wir hören manche, die das Konflikt als ein religiöser Krieg zwischen Judentum und Islam beschreiben, obwohl das gar nicht stimmt. Es ist vor allem ein politischer Konflikt mit politischen Ursachen.
Mit Blick auf Israel und Palästina gibt es im weltweiten Christentum sehr unterschiedliche Sichtweisen. Ist die Sicht der deutschen Kirchen stark geprägt vom Holocaust und dem jahrhundertelangen christlichen Antijudaismus, so kritisieren Kirchen des globalen Südens, aber auch der Vatikan, oft eine gewalttätige Politik Israels gegenüber den Palästinensern. Papst Franziskus hat mehrmals einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Der Ökumenische Rat der Kirchen, kurz ÖRK, dem weltweit rund 350 Mitgliedskirchen angehören, verzichtet darauf, die Hamas als Täter oder Terrororganisation zu benennen und zu verurteilen. Sie wird lediglich als bewaffnete palästinensische Gruppe bezeichnet. In einem Statement vom Oktober 2023 bittet man beide Konfliktparteien zur Deeskalation beizutragen. Eine solche Sichtweise des ÖRK auf den Krieg hänge auch mit der wachsenden Bedeutung der Kirchen des globalen Südens zusammen, meint Heinrich Bedford-Strom. Der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD ist nun Vorsitzender des Zentralausschusses des Weltkirchenrats.
Natürlich ist es so, dass die Christenheit nach Süden gewandert ist, dass inzwischen der größere Teil der Christenheit aus den Ländern des globalen Südens kommt. Und natürlich hat es Auswirkungen auch auf die Arbeit des Weltkirchenrats. Das muss auch so sein. Die Sichten der Menschen, die aus diesen Ländern kommen, die sind natürlich zentral für den Weltkirchenrat.
Heinrich Bedford-Strom fühlt sich beiden Sichtweisen verbunden. Er verurteilt den Terror der Hamas, aber zugleich sagt er, dass die massiven Bombardements in Gaza durch nichts mehr zu rechtfertigen seien und die militärische Gegenreaktion auf den terroristischen Überfall jede Verhältnismäßigkeit hinter sich gelassen habe. Mit der Verantwortung für die Shoah ist die Sicherheit Israels in Deutschland Staatsräson. Nach dem 7. Oktober 2023 und dem verheerenden Krieg in Gaza stellt sich jedoch die Frage, was genau das bedeutet. Die Grabenkämpfe um das rechte Verhältnis zu Israel und zu Palästina gehen weiter, auch und gerade in den Kirchen. Oft werden sie eher mit Schlagworten ausgefochten, als mit offenen, auch kontroversen Diskussionen. Und, so der Berliner Theologe Rainer Zimmerwinkel, auch den Kirchen fehle es bei dem Thema an Empathie.
Ich kann sehr wohl die Opfer aller Seiten beklagen, ohne deshalb irgendeine Art von Ursachengleichheit zu betreiben. Und das ist die Stelle, an der Kirche in erster Linie zu stehen hat und nicht an der Seite der Staatsräson, sondern da, wo Menschen leiden, da ist Christus gegenwärtig.
Pro-jüdisch oder pro-palästinensisch? Christliche Grabenkämpfe im Nahostkonflikt. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach. Es sprachen Marian Funk und Ulrike Bieritz. Ton Julius Berger. Redaktion Anne Winter. Regie Gabriele Brennecke.